In der Zeitung blättern Menschen gerne auf die Seite vom Vermischten, weil da die kleinen interessanten Meldungen stehen, über die man sich auch gut unterhalten kann. Und am Samstag habe ich da eine Meldung gefunden, die ziemlich wichtig ist für viele Männer in der BRD. Vor 65 Jahren wurden die Dosenravioli erfunden. Das war für viele Männer absolut überlebensnotwendig. Wenn ich mich erinnere, vor 50 Jahren vielleicht, als meine Mutter zum ersten Mal auf Kur gegangen ist, da musste sie gefühlte 3 Wochen durch vorkochen. Sachen kochen und einfrieren, damit mein Papa nicht verhungert. Sie wusste offenbar nicht, dass Männer auch alleine in Restaurants gehen können und das eigentlich auch ganz gerne tun, weil sie dann sowohl jeden Tag ihr Schnitzel essen können, als auch 2 halbe mit den anderen rumstehenden Männern trinken. Aber meine Mutter hat das halt so gemacht, weil man muss ja vorsorgen, wenn man dann mal weg ist. Es gab dann die wunderbare Ravioli-Dose, damit kommen Männer dann auch 3 Wochen durch. Da kauft man dann einfach 21 Dosen und die kann man dann wunderbar sogar kalt auslöffeln. Männer können das. Salat muss echt nicht sein. Vorsorgen, bevor ich weggehe. Manchmal gibt es ja auch die Situation, dass Kollegen längere Zeit weg sind und wenn es nette Kollegen sind, dann bereiten sie das vor, sie schreiben Dokumente, sie erledigen gewisse Dinge, schreiben vielleicht gelbe Post-its, die hier und da und dort kleben. Man weiß Bescheid. Vielleicht sogar vor dem letzten Schritt des Abtretens aus diesem irdischen Leben treffen Leute Vorkehrungen für die Zeit, wenn sie nicht mehr da sind. So ungefähr müssen Sie sich das vorstellen, was gerade im Evangelium passiert. Jesus sorgt vor, so wie wir das momentan lesen, jetzt direkt vor Christi Himmelfahrt, was passiert, wenn ich nicht mehr da bin. Weil nach der Passion ging das ja schon mal gehörig schief. Das Dream Team der 11 Apostel, um einen dezimiert, war völlig kopflos im wahrsten Sinne des Wortes. So stellt man sich nicht unbedingt eine Elite-Truppe nach 3 Jahren intensivem Training vor. Damit sich das nicht nochmal wiederholt, 40 Tage später, braucht es eine Vorbereitung, wenn ich nicht mehr bei euch bin. Ein Umstellen von einer äußeren Begleitung auf ein Prinzip der inneren Führung, würde man im Bundeswehrdeutsch sagen. Von außen kann ich ihn nicht mehr sehen, auch wenn diese Wörter auftauchen im Text, das Sehen, das Erkennen, das sich Offenbaren, es ist eine innere Geschichte. Wie muss ich mir das vorstellen? Jesus spricht von einem Beistand, der kommt. Bis ich angefangen habe, über den Text nachzudenken, war Beistand für mich immer so was Beiläufiges, Nebensächliches, irgendjemand, der halt hinter mir herläuft. Zum Beispiel heute Morgen, als ich das Asperges drüben in Moritz gemacht habe, hatte ich den Alexander. Das ist ein nicht allzu groß gewachsener Ministrant. Das könnte ja auch mein Beistand sein. Aber so ist es nicht. Beistand kennen Sie vielleicht aus dem Pausenhof, wenn ein kleiner Junge eine auf die Mütze kriegt, dann mantelt er sich auf und sagt: Pass bloß auf, ich habe einen großen Bruder, der ist so viel größer als du und dann haut der zurück. Ein Beistand. Wenn ich in Bedrohung bin, brauche ich einen Beistand, der größer, gewichtiger ist. Wenn Sie in so Situationen wie frühe Gerichtsverfahren gehen, ist der Beistand jemand mit einem höheren Sozialprestige, der dann auch so eine Schutzfunktion ausübt. Ein Vogt vielleicht. Bürgermeister, eine höher gestellte Persönlichkeit. Sie kennen das. Ich brauche jemand, der seine Hände über mich aufhält, auf mich aufpasst. Und genauso einen Beistand verspricht Jesus. Die erste Lesung, die Sie gehört haben, Apostelgeschichte 8, macht deutlich, was es heißt, keinen Beistand zu haben. Wenn ich keinen Beistand habe, habe ich eine Taufe, wie es der Diakon Philippus tut, wo noch was fehlt. Er muss nach Jerusalem schicken, dass noch zwei Apostel rüberkommen, Petrus und Johannes, und den schon Getauften die Hände auflegen, damit sie den Heiligen Geist empfangen. Wenn Sie so wollen, ein frühes Beispiel für die Zweiteilung von Taufe und Firmung in der Apostelgeschichte. Dann haben Sie den Beistand und dann können Sie loslegen. Der Beistand, der Heilige Geist. Jesus sagt: Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Und das ist ein ziemlich gewichtiges Wort. Wenn Sie etwas vorgerückter im Lebensalter sind, dann wissen Sie, was es heißt, nach und nach Menschen zu verlieren. Erst den einen Elternteil, das ist schmerzhaft. Wenn der zweite weg ist, wird es noch schwieriger. Wenn Sie dann Ihren langjährigen Ehepartner verlieren, wenn die Geschwister der Reihe nachgehen, im schlimmsten Fall sogar, wenn Sie ein eigenes Kind beerdigen müssen, Sie stellen fest, ich werde immer einsamer, ich fühle mich immer mehr als Waise auf der Welt. Selbst die Politik erkennt dieses Thema zunehmend, Einsamkeit. Das ist eine zunehmende Problemstellung, gerade auch in den Städten, dass Menschen völlig vereinsamen, aus verschiedensten Gründen. Es fehlen nicht nur äußerlich Menschen, die mit anpacken, es fehlt auch emotional an dieser Geborgenheit, an dem Rückhalt. Wenn Jesus diesen Heiligen Geist verspricht, der mich nicht als Waisen zurücklässt und den ich nur als Getaufter und Gefirmter innerlich erkennen kann, spricht das beispielsweise von dem, was Christen Frieden nennen. Ich habe einen Frieden im Herzen, egal was alles Turbulentes außen herum passiert. Das brauchen wir ganz dringend. Wenn Sie so wollen, ist das Wort von dem Waisen ein Hinweis darauf, was es heißt, zur Familie Gottes zu gehören. Kind Gottes zu sein, nicht allein gelassen zu werden als Waisen. Im Zusammenhang mit dem Klausurtag des Pfarrgemeinderats vom letzten Samstag wird das für mich noch etwas dramatischer. Sie stellen fest, dass sich die Situation von Kirche und Gesellschaft massiv verändern. Und das entscheidende Element wird sein, dass wir keine hauptamtlichen Kirche mehr sein werden. Wir können mit einem Bruchteil der Mitglieder nicht mehr 100% der Kirchen aufrechterhalten. Das trifft die Städte wie die Dörfer. Wenn wir jede dritte, jede zweite Kirche schlichtweg einfach nicht mehr finanzieren können, da hilft auch kein Wunschdenken weiter. Sie können nicht mit 30% der Mitglieder 100% der Immobilien aufrechterhalten. Wir brauchen in Zukunft eine andere Qualität von Gemeinschaft. Es war mir erst lange nach dem Studium klar, dass der Heilige Geist genau diese Gemeinschaft stiftet. Wenn Sie dann das Glaubensbekenntnis sprechen, passen Sie mal auf. Das Glaubensbekenntnis ist ja gegliedert in drei Teile: Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und der Heilige Geist ist derjenige, der die Kirche baut und die Gemeinschaft der Heiligen, das sind Sie. Also gucken Sie mal in den Spiegel, Sie sind Teil der Gemeinschaft der Heiligen. Das baut der Heilige Geist auf. Die Kirche in dieser Stadt wird es nur geben und auch diese Gemeinde, wenn Sie bereit sind, sich sowohl zeitlich als auch finanziell sehr viel mehr zu engagieren als in der Vergangenheit. Die Zeit einer hauptamtlichen Kirche ist vorbei. Die Zeit einer Kirche, wo ich in eine Art Theatervorstellung gehe, am besten um 10.05 Uhr komme und um 10.55 Uhr gehe, um weder Hallo noch Tschüss sagen zu müssen, ist vorbei. Wir werden von außen ganz genau beobachtet, ob unsere Gemeinschaften eine Qualität haben, ob ihr euch untereinander kennt. Und davon spreche ich nicht von den alteingesessenen Familien, die seit Jahrzehnten hier sitzen oder seit Jahrhunderten. Ich spreche gerade von den neuen Gesichtern, die auftauchen. Dass ihr euch füreinander beginnt zu interessieren, euch wahrnehmt, euch begrüßt, nach dem Namen fragt, nicht schnell wegrennt oder zu spät kommt. Ein Schritt, der möglich ist jetzt, weil wir den Paulussaal drüben haben, ist, dass wir nach den Gottesdiensten eine Zusammenkunft, ein Get-Together haben können, unabhängig vom Regen und Stürmen. Wir müssen nur über die Straße rüber. Und im Sommer, wenn die Baustelle irgendwann mal mit den Kanalarbeiten fertig ist, wird es vielleicht sogar wieder eine Außenrasenfläche geben, auf der man sich treffen kann. Die Zukunft unserer Gemeinde hängt davon ab, ob die Gläubigen fähig sind, von der Rolle des Zuschauers in die Rolle des Akteurs zu wechseln. Ob sie nur Empfangende und Konsumenten sind oder ob sie fähig sind, das, was sie empfangen haben, selbst weiterzugeben. Die katholische Kirche ist im Rest der Welt eine Freikirche. Im Rest der Welt gibt es keine Kirchensteuer. Im Rest der Welt ist die katholische Kirche, wie alle anderen auch, im Wettbewerb um Mitglieder, um Arbeitskraft, um Geld. Und das werden wir in absehbarer Zeit hier genauso sein. Die Kirche von Eichstätt wird nur eine Zukunft haben, wenn sie als Gläubige bereit sind, sich einzubringen, weil sie einen Heiligen Geist empfangen haben, der Gemeinschaft baut. Und der gute Wille dazu zeigt sich darin, dass sie Dienste übernehmen, dass sie die anderen wahrnehmen, dass sie Namen lernen, dass sie sich gegenseitig zum Essen einladen, ohne dass das jemand von ihnen verlangt. Das wird die Kirche der Zukunft sein, zu der ich Sie ganz herzlich einlade. Amen.